Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das hat einfach mein Leben geändert. Mit Masken tragen, Abstand halten, ich kann nicht mal meine Freunde umarmen. Das ist halt schlimm.
Ich bin immer zu Hause geblieben bei den Zeiten und habe mit meinen Freunden halt PlayStation gespielt. Wir haben die ganze Nacht einfach die ganze Zeit gespielt, bis in den Tag. Also aufstehen, essen, schlafen gehen und wieder spielen. Also sonst nichts.
Die Kinder müssen auch wieder in eine gewisse Normalität. Und das kann aus meiner Sicht nicht schnell genug gehen, dass wir wieder in eine gewisse Routine und Sicherheit auch für die Kinder kommen. Dass wir die Kinder nicht emotional aushungern lassen. Das können wir nicht zulassen.
Die Schulen sind wieder geöffnet, die Spielplätze auch. Doch die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Und der Alltag von Kindern und Jugendlichen alles andere als normal. Maskenpflicht an den Schulen, abgesagte Klassenfahrten, keine Feste. Auch außerhalb der Schule, in Jugendtreffs oder karitativen Einrichtungen gelten strenge Hygieneauflagen. Und im öffentlichen Raum kontrolliert das Ordnungsamt, dass sich Jugendliche nicht in Cliquen sammeln und Party machen. Schon jetzt zeigt sich, Kinder und Jugendliche aus armen Haushalten sind besonders schwer von den Einschränkungen betroffen. Corona nervt, sagen viele junge Menschen. Ihre Situation in der Pandemie ist unser Thema im Wochenendjournal. Dazu begrüßt sie Claudia Hennen.
Ich bin in Köln-Ehrenfeld und stehe vor dem Nönni. Das ist ein Jugendzentrum von der katholischen Jugendagentur im Kölner Westen. Und auch hier war Corona-bedingt einige Monate zu, aber seit Frühsommer und damit als eine der ersten Jugendeinrichtungen in Köln hat man hier sehr früh wieder aufgemacht. Und ja, ich will wissen, wie es den Jugendlichen heute hier so geht und ob sie noch mit Auflagen zu tun haben und ob auch die noch kommen, die immer gekommen sind. Für einen Mundschutz könnt ihr euch auch bei uns melden. Bitte Mund und Nase bedecken, steht hier draußen. Das werde ich jetzt auch tun. So.
Hallo. Man kann Hallo. Das runterdrücken.
Alles klar, so schwierig. Hallo. Und hier geht's schon zu Herrn Esser rein, oder?
Ja, genau.
Okay, super. Claudia Henn vom Deutschlandfunk. Ja. Grüße Sie.
Hallo.
Herr Esser, führen Sie mich doch mal rein zu den Jugendlichen und dann können wir vielleicht auch gleich mal, ich habe mir schon den Vorraum angesehen,
mal
anschauen, wie es da jetzt so aussieht. Also ungefähr 2 Meter hier vom Eingang entfernt. Wir haben jetzt hier am Boden erstmal so gelbe Pfeile und Striche, damit ganz klar ist, wo die lang gehen, ne, die Jugendlichen.
Genau, ganz klare Markierungen haben wir gesetzt, bereits ganz am Anfang, damit ganz klar auch die Rahmenbedingungen gesteckt sind, wie die Jugendlichen sich quasi hier zu verhalten haben. Ja, das müssen wir direkt in Bahnen lenken, damit hier nicht das Chaos ausbricht und dementsprechend wir die Hygienebedingungen, die wir natürlich strikt einhalten müssen, auch kontrollieren können.
Hier links haben wir eine große Tafel, da steht ganz groß drauf Hygienemaßnahmen, man kann sehen, Hände waschen. Dann steht da aber auch drunter auf einem Zettel, zurzeit sind 20 Besucherinnen in der Einrichtung.
Das ist auch sozusagen eine Vorgabe, auch unter den Hygienebestimmungen, auch von der Stadt Köln, die wir einhalten müssen, dass wir quasi nachhalten müssen, wer zu welchem Zeitpunkt auch in der Einrichtung ist.
Da steht ja jetzt links daneben maximal 20 BesucherInnen gleichzeitig. Das heißt, Sie sind heute voll ausgebucht?
Richtig, zurzeit sind 20 auch in der Einrichtung. Wir haben aufgrund der Corona-Maßnahmen einige Aktivitäten eingeschränkt. Wir haben Räumlichkeiten eingeschränkt, damit wir eine bessere Kontrolle im Alltag haben hier und dementsprechend auch die Besucherzahl eingeschränkt.
Wer ist von Ihrem Radar verschwunden?
Im Moment ist es vielleicht so, dass jugendliche Mädchen so ein bisschen rausgefallen sind im Moment.
Wie erklären Sie sich das denn?
Nun, das ist sicherlich auch so, dass wir in Zeiten des Lockdowns viel auch digital gearbeitet haben. Wir mussten ja auch viel Beziehungsarbeit darüber leisten. Das war unser Ziel, erstens zu den Jugendlichen und Kindern Beziehungen aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite auch Interaktion zwischen den Jugendlichen zu gewährleisten. Das haben wir auf verschiedenen Ebenen getan. Ja, Social Media, Discord-Channel und so weiter und so fort, wo wir ständig präsent waren. Und aus diesem Angebot sind diese Zielgruppe der jugendlichen Mädchen so ein bisschen rausgefallen, weil die das halt nicht so nutzen, wie Jugendliche, die männlich sind. Einige Sachen sind natürlich weggebrochen, das ist ganz klar.
Was denn zum Beispiel?
Naja, zu Beginn auf jeden Fall auch Sportangebote, überall da, wo Körperkontakte sind. Wir haben unten einen Chillraum, der ist geschlossen momentan, weil wir es halt auch nicht verantworten können, dass man mit 5, 6, 7 Leuten halt auf engem Raum im Moment unkontrolliert, sage ich mal, aufeinander hocken kann. Das ist nun mal gerade so.
Also Chillen ist nicht
in diesem Rahmen. Man kann natürlich auf andere Art und Weise noch chillen. Ne? Wir haben noch eine Sofaecke da, wir haben noch andere Geschichten da.
Kickern,
alles das ist möglich. Ja? Das haben wir so alles ein bisschen umfunktioniert. Da ist auch ein Spuckschutz zwischen zum Beispiel.
Beim Kicker?
Beim Kicker auch, genau. Das ist so eine kleine Erfindung auch, dass wir auch solche Dinge halt ermöglichen können während dieser Zeit. Man muss da so ein bisschen erfinderisch auch sein, ein bisschen kreativ sein. Und ich denke, dann lassen sich auch einige Dinge umsetzen.
Jetzt stehen hier drei junge Damen. Vielleicht mögt ihr euch mal vorstellen?
Ich bin Havin.
Ich bin Shadin.
Ich bin Zeynep. Also wir waren eigentlich früher sehr oft hier, aber weil jetzt die Schule angefangen hat, wieder kommen wir halt nicht mehr so oft.
Wir sind das gerade hier durchgegangen. Jetzt sind hier diese Pfeile aufgeklebt und ihr müsst euch an doch einige Regeln halten. Nervt euch Corona?
Ja, sehr. Das hat einfach mein Leben geändert.
Was hat es verändert?
Also mit Masken tragen, Abstand halten, ich kann nicht mal meine Freunde umarmen. Ja, das ist halt schlimm. Ja, das ist sehr schwierig. Also das ist wirklich nicht gut.
Ja, mir geht's auch genauso. Man kann Freunde, Familie nicht besuchen, Oma und Opa. Und ja.
Nach wie vor nicht?
Ja, ist verboten halt.
Wie macht ihr das dann? Telefonieren ganz viel oder?
Ja, telefonieren.
Also ich finde es halt schlecht, dass wir in der Schule so viel Abstand zu den Freunden halten müssen. Und das halt voll streng jetzt geworden mit den Masken und so. Aber also wir dürfen jetzt wieder die Masken im Unterricht ausziehen.
Im Sportunterricht, wie ist es da?
Also da, wenn wir laufen oder so, können wir die Masken auch absetzen, aber wenn wir so nah aneinander sind, dann müssen wir die anhaben.
Kommt man da nicht manchmal durcheinander?
Doch, also wenn wir die auch absetzen und so nah aneinander sind, dann kriegen wir auch manchmal Ärger. Also.
Zu den Mädchen gesellt sich nun auch noch eine größere Clique von Jungs, alle zwischen 9 und 16 Jahre alt. Sie tragen Hoodies und Sneaker. Der offene Treff Nonni in Ehrenfeld unterstützt sie sowohl bei privaten als auch bei schulischen Problemen. Schätzungsweise 10-20% der Kinder, die in die offenen Treffs regelmäßig reinschneiden, sind nach dem Lockdown nicht mehr zurückgekehrt. Fast 4 Monate ohne Schule und ohne Freunde zu treffen, das war auch für die Jungs eine schwierige Zeit.
Ich bin immer zu Hause geblieben bei den Zeiten und habe mit meinen Freunden halt PlayStation gespielt.
Also ich bin eigentlich jeden Tag draußen. Und deswegen, für mich war das ein bisschen schlimmer so. Auch zu Hause, ich habe mich da gelangweilt, weil normalerweise geht man ja auch in die Schule.
Du sagst, ihr habt sehr viel PlayStation gespielt, also viel mehr als sonst.
Ja, wir haben die ganze Nacht einfach die ganze Zeit gespielt, bis in den Tag, also die ganze Zeit halt, nichts anderes.
Hattet ihr da noch so einen Zeitrhythmus?
Ein Zeitrhythmus, ja, aufstehen, essen, schlafen gehen und wieder spielen, also sonst nichts.
Was hat der Rest der Familie dazu gesagt?
Meine Mutter wusste gar nicht, was sie sagen soll. Sie hat mich einfach gelassen, weil ich kann ja nichts anderes zu Hause machen. So. Weil sie hat mich auch nicht rausgelassen wegen Corona, darum bin ich zu Hause geblieben. Mein Bruder würde sich freuen, wenn Quarantäne geben würde, weil er will halt zu Hause bleiben die ganze Zeit. Er sagt die ganze Zeit, dass er krank ist, angeblich, weil es gibt ja gerade die Regel, wenn man Schnupfen hat oder so, sollte man lieber zu Hause bleiben. Und das nutzt er die ganze Zeit halt aus bei meiner Mutter. Ich gehe immer noch mit Schnupfen und so in die Schule, aber er will einfach die ganze Zeit zu Hause bleiben. Meine Mutter sagt die ganze Zeit, er soll in die Schule gehen und so, aber er hört nie drauf. Und meine Mutter will ihn jetzt auch nicht so krass zwingen.
Ja, was ist denn so mit Sport machen? Also macht ihr das so wie vorher alle, oder?
Ja, wir beide gehen ins Fitnessstudio, wir sind da schon angemeldet. Wir gehen eigentlich fast regelmäßig hin. Da muss man Masken nicht anbehalten und so, das ist eigentlich wie immer ganz normal da.
Also mein Sport war die ganze Zeit weg und ich bin richtig dick geworden. Und ja, das war blöd.
Also fühlst du dich nicht so gut körperlich?
Ja, jetzt wieder schon, aber ich war richtig dick.
Herr Esser, haben Sie das bei einigen Jugendlichen bemerkt, dass sie nach der Lockdown-Phase ein bisschen zugenommen hatten?
Ja, ging mir auch nicht anders, muss ich ehrlich gestehen. Ist ja ganz klar, ne? Wir haben eben von dem Tagesrhythmus gehört. Aufstehen, Playstation, schlafen gehen. Da ist natürlich der Verbrennungsmotor nicht so angeschmissen worden.
Haben Sie die letzten Monate nochmal so Revue passieren lassen? Was hat Ihnen am meisten wehgetan in Bezug auf die Jugendlichen?
Der persönliche Kontakt. Der ist durch keine digitale Welt zu ersetzen, das ist ganz klar. Und wie viel da weggebrochen ist auch an Zukunftsperspektiven eigentlich auch. Wir haben von Jugendlichen gehört, die auch gerade in der Phase sind zwischen Übergang und Ausbildung. Ganz schwierige Phase auch, das haben wir auch bei uns im Jugendbüro gemerkt, dass da viele, viele Hilfesuchende dann auch kamen und sagten, ja, uns ist das weggebrochen, Prüfungen sind ausgefallen und dergleichen. Das sind ja wichtige Lebensabschnitte dann auch, ab in die Ausbildung. Und das in einer ungewissen Zukunft in dem Sinne ist natürlich nochmal doppelt schwer. Ja. Wir haben überwiegend Kinder und Jugendliche, die tun sich eh schon sehr schwer in Berufsfindung, Bewerbung, Adressenfindung, Praktikas und dergleichen, wo wir immer wieder unterstützen müssen. Und jetzt nochmal gerade in dieser Zeit ist es natürlich nochmal eminent wichtig, dass man da nochmal den Kindern und Jugendlichen nochmal auch einen starken Rückhalt auch gewährt. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream.
Mitte August war Schulstart in Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsreichste Bundesland hatte die bundesweit strengsten Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen verordnet. 2 Wochen lang galt an allen weiterführenden Schulen Maskenpflicht im Unterricht. An den Grundschulen durfte und darf der Mund-Nasen-Schutz nur am Sitzplatz abgelegt werden, bei entsprechendem Abstand. Doch allen Maßnahmen zum Trotz, schon in den ersten Tagen meldeten zahlreiche Schulen Infektionen, die meisten eingeschleppt durch Reiserückkehrer. Auf dem Pausenhof der Michael-Ende-Grundschule im Kölner Stadtteil Ehrenfeld herrscht Trubel wie eh und je. Doch es fehlt die ganze Klasse 3b. Sie ist in Quarantäne, darunter der 9-jährige Sohn von Dominik Pleimling. Ich treffe den Vater vor dem Schultor.
Es wurden alle Eltern angerufen. Ich habe dann auch einen Anruf bekommen um die Mittagszeit herum, dass ich meinen Sohn abholen soll, möglichst schnell, dass es einen Corona-Fall gegeben hätte an der Schule. Und die Kinder müssen jetzt sofort abgeholt werden und müssen in Quarantäne verbleiben. Und wir würden dann weitere Informationen bekommen.
24 Stunden dauert es, bis sich das Gesundheitsamt bei den Pleimlings meldet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits andere Eltern mit ihren Kindern zu Hausärzten gefahren, um sie testen zu lassen. Das aber verstößt gegen die 14-Tage-Quarantäne, in der das Kind die Wohnung keinesfalls verlassen darf.
Alle Eltern hat interessiert, wie können wir dann einen Test machen mit unseren Kindern eigentlich, wenn die das Haus nicht verlassen dürfen? Und dann ist die Antwort gar nicht. Und das heißt, man bleibt im Ungewissen. Sind die Kinder positiv eventuell? Dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen. Ist es zum Beispiel möglich, zum Drive-In zu fahren mit dem Kind? Dann wurde mir gesagt, auch das ist nicht möglich.
Für Eltern oder Geschwister gilt die Quarantänepflicht übrigens nicht. Denn diese gelten als Kontaktpersonen zweiten Grades. Die Quarantäne sei viel strikter als der Lockdown, sagt Dominik Pleimling. Er spielt eine Sprachaufnahme seines Sohnes vor. Der beklagt,
dass wir jetzt ganz zu Hause bleiben müssen. Und damals konnten wir ja auch noch raus, Frisbee spielen, Fußball spielen. Und jetzt können wir nicht mal, zumindest ich, nicht mal einen Schritt aus dem Haus. Das ist ziemlich doof.
Tests könnten die Quarantäne verkürzen. Doch nach Infektionen wird bislang nicht durchgetestet an Schulen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten können zu diesem Zeitpunkt noch kostenlos getestet werden, Schüler und Lehrer aber nicht. Das kann Dominik Pleimling nicht verstehen. Damit könnten doch längere Fehlzeiten vermieden werden und weitere Ansteckungen im Familienkreis.
Kein Kind in diesen Klassen wurde getestet. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn jetzt zum Beispiel wir uns als Eltern testen lassen wollen, müssen wir die Tests selber bezahlen. Das leuchtet mir alles überhaupt nicht ein.
Das Kölner Gesundheitsamt nimmt die Kritik der Eltern ernst, will diese bei Corona-Fällen künftig schneller informieren. Die Schulen stellten derzeit das größte Infektionsrisiko in der Domstadt dar, sagt Leiter Johannes Niesen. 1,5 Wochen nach Schulstart verzeichnet Köln an über 20 Schulen Corona-Fälle. Aber betroffene Schulklassen durchtesten, dazu reichten die Kapazitäten nicht.
In Nordrhein-Westfalen haben wir am Tag 150.000 Tests, die gemacht werden. Und es können nur 250.000 Tests gemacht werden. Wenn Sie sich auch eine Stadt wie Köln das runterbrechen, wo es 140.000 Schüler gibt, davon sind zurzeit knapp 300 in Quarantäne. Wenn man diese Kontaktpersonen jetzt testen würde, dann wäre das auch schaffbar. Wenn die Welle aber mehr kommt und größer wird, dann haben wir ein echtes Kapazitätsproblem mit den Testungen.
Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kritisiert die 14-Tage-Quarantänefrist. Es sei sinnvoll, Corona-Tests durchführen zu lassen, damit negativ getestete Schüler schnell wieder in die Schule zurückkommen könnten, erklärt der CDU-Politiker im August. Passiert ist seitdem nichts. Dabei hatte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt für eine 7-Tage-Regelung plädiert. Der Virologe Christian Drosten sogar für eine 5-Tage-Frist. Könne man machen, sagt Niesen. Aber
wenn ich jetzt nach 7 Tagen einen Test mache und gucke, ist die Person positiv oder ist sie nicht positiv, dann habe ich immer noch ein Restrisiko für die letzte Woche, wo die Infektion dann noch kommen kann.
Gymnasium Kreuzgasse, Ruschmeier, guten Morgen.
Derweil haben die Schulleitungen viel zu tun. Ja. Auch Lüder Ruschmeier, Direktor am Kölner Kreuzgasse-Gymnasium.
Es ist in der Tat herausfordernd. Ich habe täglich mehrere Stunden damit zu tun, Eltern zu informieren, zu erläutern, dass ich nicht verantwortlich bin für die Verhängung von Quarantäne, weil Eltern auch nicht immer einverstanden sind mit diesen Dingen.
Ständig erreichen ihn Beschwerden von Eltern. Vor allem muss er erklären, warum er nach der Infektion einer Schülerin die gesamte 11. Klasse ins Homeschooling geschickt hat. Nach Vorgabe des Gesundheitsamtes hätte nur knapp die Hälfte in Quarantäne gemusst. Doch das Ministerium schreibt anspruchsvollen digitalen Unterricht vor. Und dafür reiche die Personaldecke nicht.
Für die Schule ergibt sich nun die Problematik, dass diese Schüler im anspruchsvollen Distanzlernen zu Hause beschult werden sollen, und zwar absolut gleichwertig. Die andere Hälfte könnte im Präsenzlernen in der Schule verbleiben, ich bräuchte dann aber die doppelte Anzahl von Lehrkräften. In der Konsequenz bedeutet es, dass ich die gesamte Stufe für insgesamt 14 Tage zu Hause beschule. Anders ist es für uns, obwohl wir gut ausgestattet sind, nicht darstellbar.
Darstellbar sind solche Maßnahmen für viele Eltern nicht. Einige haben gegen die 14-Tage-Quarantäne-Regel geklagt, bis vor das Oberverwaltungsgericht, doch ohne Erfolg. Linus Pleimling hat es geschafft, die 14-Tage-Syndrom. Der 9-Jährige wuselt durch sein Zimmer in einer geräumigen Altbauwohnung. Es war langweilig als Einzelkind.
Ja, das war nicht so schön, weil ich konnte nicht raus, ich konnte nicht spielen. Ich war halt hier zu Hause wie im Gefängnis.
Was hast du denn gemacht zu Hause?
Ich habe gezeichnet, ich hab für die Schule Aufgaben gemacht, ich habe Lego gespielt und ja, ich habe gechillt.
Gechillt, aber ohne Freunde?
Ja, ohne Freunde, das war der einzige Haken an der Sache, dass man dann noch die Freunde nicht mehr treffen darf.
Ein anderer Vater eines betroffenen 15-Jährigen ließ seinen Sohn testen, nicht wissend, dass er damit gegen die Verordnung verstieß. Das Ergebnis? Negativ. An der verordneten Quarantäne änderte das nichts. Der Vater kritisiert, dass nach den Schulschließungen im Lockdown die Kinder nun durch strikte Quarantänemaßnahmen erneut zurückgeworfen werden.
Für mich ist das wirklich ein behördlich verordneter Wahnsinn. Wir wissen alle, das Wissen, was in dieser Zeit hätte vermittelt werden müssen, ist den Kindern nicht vermittelt worden. Die Probleme, die daraus resultieren, die sind ja noch gar nicht abschätzbar. Das sind die Bildungsverlierer der Zukunft. Gesundheitsamt, im Bildungsministerium, wie auch im Gesundheitsamt, überall, hätte man sich doch mal überlegen können, wie gehen wir vor? Wie machen wir das? Es muss doch einen Plan geben für den Fall, dass die Corona-Zahlen wieder nach oben gehen. Aber diesen Plan scheint es nicht zu geben, wenn man sieht, wie das alles abläuft. Weil die Zeit, die uns zur Verfügung stand, nicht genutzt wurde, um ein anständiges Konzept auf den Weg zu bringen.
Der alleinerziehende Vater mit zwei Kindern ist auch auf die Mithilfe seines ältesten Sohnes im Haushalt angewiesen.
Also ich konnte halt nicht so meine Aufgaben machen, die ich so zu Hause mache, mit helfen. Also ich bin mit Hund rausgehen so oder einkaufen gehen oder sowas. Und
was hast du dann so gemacht zu Hause?
Ja, natürlich die Distanzaufgaben, so, die wir von der Schule aufbekommen haben. Und sonst konnte man dann nicht viel machen. Ein bisschen Playstation gezockt, Fernsehen gucken. Also man konnte wirklich nicht viel machen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Also man hätte es ja einfach so machen können, dass man ein bisschen mehr abgewartet hätte, bis die Schule dann beginnt, damit dieses Risiko, dass das minimiert wird, sage ich mal, dass direkt Corona-Fälle in der Schule ausbrechen. Keine Ahnung, wenn ich dann negativ getestet werde und dann nicht in die Schule darf, also ich darf noch nicht mal nach draußen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich sag mal, alles, was es irgendwie einfacher machen würde, auch die Quarantänezeiten verkürzen. Ich meine, jetzt verfolgen wir diese Diskussion, ob es nicht sinnvoller wäre, die Quarantäne auf 5 Tage runterzusetzen und dann nochmal zu testen. Das verfolgen wir jetzt auch schon wieder seit mehreren Wochen. Es dauert einfach zu lange, bis wirklich was passiert, bis was geändert wird. Ja, und da muss man in erster Linie dran arbeiten. I'm steady trying to find a motive.
Ich bin zu Besuch bei der Arche im Norden von Frankfurt. Das ist ein Kinder- und Jugendhilfswerk und sie leisten in vielen Städten Deutschlands wertvolle Arbeit bei der Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher, Kinder, Familien. Ich bin verabredet mit, vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
Ich heiße Daniel Schröder, ich leite die Archen hier in Frankfurt und freue mich über Ihren Besuch.
Ich sitze hier in der Kantine. Es gibt hier direkt eine Theke, hier wird Essen ausgegeben, es ist die Hochzeit, Mittagszeit, die Kinder kommen von der Schule. Ja, hier ist so ein bisschen das Herzstück, oder?
Genau. Hier sind wir direkt im Speisesaal bei unserem Mittagessen. Die Kinder dürfen jetzt hier einfach kommen. Es ist uns wichtig, dass es keine Formalitäten gibt. Wenn wir oft über Armut reden, dann reden wir über Familien, die dann im Jobcenter sind, Hartz IV beantragen und so weiter. Und diese ganze Formalität haben wir nicht, sondern die Kinder dürfen kommen, sie dürfen auch ihre Freunde mitbringen, die sonst keinen Ort haben, wo sie nachmittags kommen dürfen. Und dann dürfen sie bei uns sein, werden willkommen geheißen. Man sagt ihnen so kurz, wie man sich hier verhält, dass man Hallo sagt, wenn man reinkommt, dass man seinen Teller wegräumt, wenn man gegessen hat. Und dann sitzen wir an kleinen familiären Tischen, reden mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter reden mit den Kindern, je nachdem. Und dann erzählt man sich vom Schulvormittag, was so alles los ist. Es geht hier nicht nur um eine Essensversorgung, sondern es geht um die Gemeinschaft, die wir hier mit den Kindern zusammen haben, das Zuhören, gerade nach dem Schultag. Für viele Kinder ist es wirklich die erste Mahlzeit am Tag, die dann mit dem Mittagessen reinkommen und sagen, ich habe so einen Kohldampf, ich habe nichts zum Frühstück, ich hatte kein Pausenbrot. Also das gibt es tatsächlich.
Was ist noch nicht normal? Was ist noch nicht ganz normaler Alltag hier? Corona-bedingt.
Naja, wir spüren einfach, dass der Druck in vielen Familien einfach da ist. Es hat mit dem Druck zu tun, dass viele der Eltern, die, ich sage jetzt mal, arbeiten, dass die oft entweder in Kurzarbeit gegangen sind, immer noch in Kurzarbeit sind. Es sind die Menschen, die heute immer noch nicht gebraucht werden. Es sind die Taxifahrer an den Flughäfen. Es sind die Mitarbeiter in den großen Catering, in den Restaurants der großen Banken, die jetzt alles ins Homeoffice fahren. Also man spürt einfach, dass dieser Effekt von Corona bei denen viel, viel mehr ankommt als und eine höhere Bedeutung hat, weil er sich wirklich im Geldbeutel ganz konkret abspielt. Wir haben über die Zeit, in der wir die Arche zumachen mussten, haben wir hier über 300 Familien mit Lebensmitteln versorgt, weil wir gemerkt haben, wenn die Kinder nicht mehr zum Essen sind und die Kinder essen zu Hause, dann gibt es einen größeren Lebensmittelbedarf und den können die Familien bei weniger Geld sozusagen auf dem Lohnzettel überhaupt gar nicht decken. Und dann haben wir angefangen, unsere Familien und darüber hinaus auch andere mit Lebensmitteln zu versorgen, um dem so ein bisschen Hilfe zu leisten. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viel das von den Menschen fordert, sich irgendwo anzustellen und um Hilfe zu bitten. Es ist für alle Menschen, glaube ich, so eine große Überwindung. Man würde es gerne alleine schaffen und man spürt eigentlich, ich schaffe es nicht alleine und ich brauche irgendwie an der Stelle Hilfe.
An unserem Tisch haben zwei Mädchen Platz genommen, eine Zweit- und eine Drittklässlerin. Auch alle anderen Tische sind bis auf den letzten Platz besetzt. Alle Kinder tragen Masken, die sie sich beim Essen unter das Kinn schieben. Ein Junge am Nachbartisch spielt mit dem Handy. Dabei gilt beim Essen Handyverbot.
Ich muss mich nur bemerkbar machen, dass ich das sehe.
Ali, zocken! Ali!
Pack mal das Handy bitte weg. Oder ich pack's weg. Jetzt darfst du die Maske aufsetzen. Das ist blöd mit der Maske, gell? Müsst ihr in der Schule noch die Maske aufsetzen?
In der Pause schon, aber im Unterricht nicht.
Das ist ja schon mal besser, aber Pause ist trotzdem auch blöd. Kriegt man nicht so gut Luft?
Ich ziehe immer in der Pause aus.
Was geht sonst so? Wo muss man in die Hausaufgaben? Keine Lust? Also, plus, minus, mal rechnen. Plus. Also, 17 plus 8.
Keine Ahnung, welche Seite.
Nein, langsam. 9 plus 2. 11. Okay, Entschuldigung. 13 plus 5. Wir müssen den Kindern einen Rahmen von Sicherheit geben, dass das, was sie gewohnt sind, auch ein Stück weit wieder da ist. Ja? Und das kann aus meiner Sicht nicht schnell genug gehen, dass wir in eine gewisse Routine und Sicherheit auch für die Kinder kommen, dass sie wissen, sie können den Mitarbeiter wieder in den Arm nehmen. Das fehlt diesen Kindern, es fehlt ihnen wirklich. Dass wir natürlich bei aller Ernst nehmen, auch von dieser Gefahr, ja, dass wir trotzdem aber dass wir die Kinder nicht emotional aushungern lassen. Das können wir nicht zulassen. Die Schäden werden sozusagen viel, viel größer. Sie sind nicht so greifbar wie, ich sage jetzt mal ganz platt, auch die Infektionszahlen.
Was bekommen Sie jetzt mit in Corona-Zeiten?
Wir haben das Gefühl, dass die Corona-Phase wie so eine Art Brandbeschleuniger war für Dinge, die in den Familien eh schon da waren. Dass die Kinder extrem viel zugenommen haben, dass sie unglaublich viel gespielt haben, mit dem Handy alleine waren. Es gab natürlich auch die Familien, wo Gewalt vorherrscht. Und für uns ist völlig nachvollziehbar, dass die Kinder, wenn sie nur zu Hause waren, auch nicht davon erzählt haben, selbst wenn sie geschlagen worden sind, dass sie das nicht adressieren, weil sie wissen überhaupt gar nicht, wo.
Über der Kantine ist der Hausaufgabenraum. Eine Frau mit hellblauem Kopftuch und rosa Mundschutz sitzt mit ihrer 7-jährigen Tochter an einem kleinen Tisch. Seit vielen Jahren gehe die Kleine hier täglich ein und aus, erzählt die Mutter. Die Arche ist für die gelernte Konditoreifachverkäuferin mit marokkanischen Wurzeln wie eine zweite Familie. Besonders jetzt, in Corona-Zeiten, und auch während des Lockdown, wo die Einrichtung zwar geschlossen war, aber trotzdem Unterstützung geleistet hat.
Das war eine ganz große Hilfe. Also da waren mehrere Sachen, zum Beispiel wie wir hatten Hausaufgaben bekommen, die ich nicht ausdrucken konnte. Wir sind auch wirklich manchmal tagelang rumgelaufen und Boutiques gesucht, wo man die Sachen ausdrucken kann, haben wir nicht gefunden. Und dann hat sich die Arche angeboten. Wir hatten auch Lebensmittel hier bekommen von denen. Das war auch wirklich eine große Hilfe. Die Kinder durften sich dann hier Sachen ausleihen zum Spielen. Die hatten auch mit den Kontakt, wenn die Kinder, also gerade die ältere Kinder, die jetzt in der 8. oder 7. Klasse sind, dass sie dann auch die Hausaufgaben mitgeholfen, also mit Handy, also die haben telefoniert oder mit Video und so. Das war sehr interessant. Also ich meine, ich bin wirklich froh, dass wir die hatten und dass sie da sind.
Wie war diese Zeit?
Also wir sind 5 Personen und wir haben nur eine 2-Zimmer-Wohnung. Und wir suchen schon seit 10 Jahren eine größere Wohnung. Also es ist sehr schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Also ich habe 2 Jungs und ein Mädchen und die schlafen jetzt alle in einem Zimmer. Und mein Mann schläft ja mit mir und mein Mann schläft im Wohnzimmer. Aber die hat keinen Platz, wo die spielen kann. Also sie braucht schon ihr eigenes Platz. Und dann, wenn sie auch in dem Zimmer spielt, dann kommen die Jungs nach Hause und so, du musst rausgehen, du musst im Wohnzimmer sitzen. Und im Wohnzimmer kann sie auch nicht großartig. Da ist eine Couch und einen großen Esstisch, wo wir alle drauf essen und auch die Hausaufgaben gemacht werden. So, und das war's.
Die Jungs wollen ja auch zusammen ein Zimmer und ich will ein eigenes Zimmer haben.
Und das ist dann halt schon, gerade bei ihr, die muss toben, die muss, und das, damit dann auch die anderen 2 ihre Hausaufgaben machen können. Also gerade der Große, der jetzt 13 ist.
Es ist ja nicht ganz ausgestanden. Es kann jederzeit an der Schule ein Corona-Fall auftreten und das hieße dann 14 Tage Quarantäne und zwar zu Hause bleiben. Wie sehr stresst Sie das im Hinterkopf, dass das passieren könnte?
Sehr. Ich überlege schon immer, was wir machen könnten, wie ich das alleine schaffen kann. Und der Mann ist zwar da, aber die Mutter sind ja mehr zuständig für die Kinder. Wir hatten ja schon einen Corona-Fall gehabt bei den Großen in der Klasse. Und dann hatte ich wirklich 3 Tage lang kaum schlafen können, weil ich gedacht habe, vielleicht ist er angesteckt worden. Dann heißt das komplett alle zu Hause, also alle 5, auch mein Mann, weil mein Mann arbeitet zurzeit Teilzeit. Und Nachtschicht, genau. Und dann mussten wir dann alle 5 zu Hause bleiben, weil man mit vielen Fernsehprominenten zu tun hat. Also der lässt sie rein und raus. Deswegen habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie ich es schaffen würde, wenn da was ist. Aber Gott sei Dank, nur das eine Kind, was Corona hat, der ist noch zu Hause.
Ist das für dich dann manchmal auch stressig, so auf engem Raum zu Hause?
Ja, wenn meine Brüder die ganze Zeit durch den Flur laufen.
Die sind ja so Fortnite-Freaks, sag ich mal. Und die hatten, also der Große, gerade die haben sehr viel Fortnite gespielt und so. Das war mir zwar nicht recht gewesen, aber ich wusste nicht, was ich mit denen anfangen soll. Weil ich meine, wir hatten ja auch nicht eine große Wahl, wo die hingehen können. Gerade wo es war ja Anfang Sommer gewesen, das war warm, schönes Wetter. Wir sind zwar immer manchmal bei uns hinten im Feld gelaufen, aber man kann die Jungs ja nicht jeden Tag rauszehren von zu Hause, weil die brauchen ihre Freunde und die Freunde gehen nicht raus. Und das war das. Also deswegen hat wirklich, sag ich mal, die Arche in der Zeit, wo sie zu hatte, sehr viel gefehlt.
Ich bin 7, hab ein Teddy unterm Arm. Stiefvater schiebt zu Hause Terror und Alarm. Erst flogen scharfe Worte und dann Gläser ohne Pause. Alles, was ich wollte, war ein sicheres Zuhause. 14 Jahre und hör Wu-Tang. Erstes Mal gerappt auf dem Tape von meinem Cousin. Wollten gar nicht viel, wollten raus aus der Scheiße. Momo, guck, heute rapp ich für uns beide. 21, seine meinen ersten Deal. Ist nicht viel, doch mein erster Blick Richtung Ziel. Nie mehr 2-Zimmer-Wohnung, nie mehr Hartz IV. Ich hol uns raus hier, ihr mehr glaubt mir. Ich hol uns raus hier, ihr mehr glaubt mir. Ich hol uns raus hier, ihr mehr glaubt mir.
Die langfristigen Auswirkungen der Schließungen von Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen während des Lockdowns sind noch nicht absehbar. Doch erste Studien zeigen, die Corona-Pandemie ist ein Armutsverschärfer. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Für Michael Klund, Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal, besteht daran kein Zweifel.
Ja, verschiedenste Bildungsforschungen. Von Bertelsmann, von dem Nationalen Bildungsbericht, Kinder- und Jugendbericht. All diese Studien zeigen, dass sich offensichtlich mit diesen Corona-Maßnahmen und dieser Corona-Krise verbunden die Armutsrisiken, die soziale Polarisierung jetzt im Kindesalter auch nochmal verstärkt. Ist ja klar, die einen konnten in dieser Krise sogar noch darin wachsen, weil sie sich jetzt praktisch, was die Digitalisierung betrifft, sogar noch gestärkt werden konnten, an vielen Dingen partizipieren konnten, lernen konnten und so weiter. Und für die anderen bestand diese Krise aus enormem Stress. Man muss sich das noch zusätzlich vorstellen, vielleicht mit Eltern, die jetzt gerade extreme Erwerbsverluste, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit erlebten, eben nicht die Möglichkeit der digitalen Heimarbeit hatten, sondern halt eben zur Arbeit mussten und deshalb entsprechende Corona-Risiken auch jeden Tag hatten. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und ob die Gesellschaft überhaupt darauf einzugehen bereit ist. Also hier muss man ja nochmal sagen, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Herr Brinkhaus, hat kürzlich gesagt, ja, die haben wir offensichtlich ein bisschen vergessen, ein paar Monate. Also 13 Millionen Kinder und Jugendliche und ihre Familien hat man ein bisschen vergessen. Vielen Dank. Hoffentlich denkt man jetzt daran, dass man jetzt wahrscheinlich doch irgendetwas tun muss und vielleicht doch nochmal an sie denken muss.
Was bedeutet das langfristig? Ist das ein dramatischer Vertrauensverlust oder kommt da ein Generationenkonflikt auf uns zu?
Es geht schon darum, dass da ein Vertrauensverlust da ist. Jugendliche, die sich jetzt im Folge darauf in verschiedensten Studien äußern konnten, sagten immer wieder, sie haben das Gefühl gehabt, ihre Interessen, ihre Bedürfnisse sind dieser Gesellschaft völlig egal. Das kann schon auch Risse bedeuten in der Gesellschaft. Für diejenigen nun, die jetzt auch noch besonders sozial benachteiligt sind, weil sie sowieso schon von Armutsrisiken und von Armut betroffen sind, für die ist das Risiko, dass sie sich sozusagen auch noch stärker zur Gesellschaft nicht mehr zugehörig betrachten, sich weniger wohlfühlen, sich stärker ausgegrenzt vorkommen, bei denen ist dieses Risiko selbstverständlich noch wesentlich höher. Das können jetzt auch alle bisherigen Studien schon zeigen. Biergärten, Baumärkte, Bundesliga, Bandarbeit, Busse und so weiter, wurden sozusagen für Erwachsene in der Regel geöffnet. Es gab dort auch Einweiser in Supermärkten und so weiter. Also das, was man auf Spielplätzen zum Teil auch als mit Spielebetreuern hätte machen können. Aber es kam niemand auf die Idee, das zu machen. Und man hat die Kinder und Jugendlichen einfach buchstäblich vergessen.
Sie fordern einen Kindergipfel durch die Regierung. Was könnte der bringen?
Also zu verdeutlichen und zu sagen, also wir haben das mitbekommen, dass ihr Kinder und Jugendliche, eure Familien, dass wir euch ganz schön unter Stress gesetzt haben und dass wir euch nicht gefragt haben und wir möchten jetzt verdeutlichen, dass wir mit euch gemeinsam überlegen, wie können wir aus dieser Krise jetzt herauswachsen. Was habt ihr selbst auch für Ideen und für Vorschläge? Nicht wahr? Es gab ja auch viele Aktionen während der Krise. Viele Jugendliche haben sich ja auch ungefragt für ältere Menschen eingesetzt während der Krise. Essenslieferungen und so weiter gemacht. Ist ja nicht so, dass sie alle einfach nur zu Hause blieben. Und all diese Potenziale, die da sind, Potenziale, die eine Demokratie nun mal hat und die Partizipation mit sich bringt, die könnten quasi durch so einen Kindergipfel deutlich gemacht werden, ein Zeichen gesetzt werden, könnte da von Regierungsseite selbstverständlich. Wir haben euch gehört, wir haben verstanden, wir wissen, dass da tatsächlich etwas im Argen liegt und wir versuchen mit euch gemeinsam zu überlegen, wie können wir da entsprechend miteinander das verbessern.
Dass in der Corona-Krise die Rechte von Kindern und Jugendlichen stark beeinträchtigt wurden, hat auch die Kinderkommission des Deutschen Bundestages festgestellt. Und die Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte kritisiert, dass Deutschland die völkerrechtlich verbrieften Beteiligungsrechte der Kinder sträflich missachtet hat. And we're down, we go, go.
Also erstens mal ist es so irgendwie der Mittelpunkt der Stadt. Alle haben den Weg dann nicht so weit nach Hause. Die Anschlüsse sind natürlich gut mit den Bussen hierher. Und ja, man trifft auch immer mal wieder viele Leute, die man kennt.
Ich stehe hier auf der Jahninsel, direkt unterhalb der steinernen Brücke, Weltkulturerbe in Regensburg. Ich bin verabredet mit Heinrich Kielhorn, er ist Vorsitzender der Jusos in Regensburg, und Anna Gmeiner, sie ist im Vorstand des Stadtjugendrings. Und sie beide haben sich sehr stark gemacht gegen das Betretungsverbot der Jahninsel. Wie kam es dazu?
Also die allgemeine Analyse war, und das glaube ich auch, dass das stimmt, dass es halt auf der Jahninsel noch ein bisschen mehr hergeht als sonst, weil eben dadurch, dass Clubs geschlossen sind, Kneipen geschlossen sind und so weiter, das so der natürliche Ausweichpunkt war für Jugendliche, die irgendwie feiern wollten.
Grundsätzlich wurde ja auch Lärmbelästigung und vor allem die Vermüllung genannt als Gründe.
Also unsere Beobachtung war die, wenn man hier einfach mal drüber gegangen ist, um das nachzuvollziehen, die Beschwerden, dass die Jugendlichen schon den Müll in den Mülleimern entsorgen, in aller Regel. Jetzt muss ich sagen, als es wirklich hoch hergegangen ist, mag das schon auch in Einzelfällen anders gewesen sein, aber es war, wenn man drüber geht, klar zu erkennen, dass dieser Wille besteht, den Müll eben nicht irgendwo ins Wilde zu ballern, sondern dass man den einigermaßen geordneter ablegt. Und mit der Lärmproblematik, also ich verstehe die Anwohner, das war laut, das ist keine Frage. Ich verstehe auch, dass die das nervt. Man muss aber schon mal irgendwie die Proportionen wieder gerade rücken. Das ist die attraktivste Lage Regensburgs und es ist laut. Es gibt viele weniger attraktive Lagen in Regensburg, wo es auch laut ist, wo die Stadt nicht denselben Tanz drum veranstaltet.
Wie fühlen sich die Regensburger Jugendlichen mit diesem Verbot? Frage an Anna Gmeiner vom Stadtjugendring.
Ja, also wir bekommen schon mit, dass die jungen Menschen einfach unzufrieden damit sind, weil das halt einfach doch so ein kleiner Erholungsort eben auch für junge Menschen ist. Und jetzt wurde das halt einfach abrupt beendet, dass man hier halt ab 23 Uhr nicht mehr her darf. Und unserer Meinung nach ist das halt eine Problemverlagerung. Also jetzt werden die Plätze in der Stadt halt wieder mehr bevölkert. Und die Jugendlichen sind damit verständlicherweise unzufrieden.
In Regensburg regiert seit Frühjahr eine breite Koalition von CSU, SPD, Freien Wählern, FDP und einem Einzelstadtrat einer weiteren Wahlgruppierung. Das Bündnis, das von der Opposition als Graue Koalition bezeichnet wird, hat nur eine Stimme Mehrheit. Der zuständige Umweltbürgermeister Ludwig Artinger von den Freien Wählern hat das Betretungsverbot der Jahninsel und der angrenzenden Wiese Grieser Spitz mitverantwortet und er verteidigt die Entscheidung.
Immerhin hat der KOS, der Kommunale Ordnungsservice, in Zusammenarbeit mit der Polizei von Beginn des Jahres bis dato 30 Mal diese beiden Grünanlagen räumen müssen, weil eben Verstöße gegen Abstandsgebot und so weiter zu verzeichnen war. Ich meine, 30 Mal räumen, das ist gigantisch viel.
Für die Jugendlichen und für junge Menschen gibt es eben wesentlich weniger Angebote, die Diskos geschlossen. Es gibt keine Konzerte im Moment. Was sollen die jungen Menschen denn sonst machen? Wo sollen sie sonst hin?
Also Entschuldigung, wir reden um zwei Plätze in Regensburg. Regensburg hat unzählige schöne öffentliche Plätze plus Grünanlagen, wo sich die Jugendlichen auch aufhalten. Es geht einfach darum, die massive Konzentration von 500 bis 800 Leuten jeweils in Spitzenzeiten zu verhindern und das Ganze zu entzerren. Und was wir machen, ist die Ultima Ratio. Wir haben es aber auch erstens ab 23 Uhr, also ich meine, das ist ja so, bis 23 Uhr ist ja nicht an nichts. Zum einen und zum zweiten, wir haben es ein Jahr befristet. Das ist sozusagen jetzt dann die Bewährungsprobe.
An diesem Samstagabend geht es auf den Donauwiesen recht ruhig zu. Junge Menschen sitzen in Gruppen beieinander, picknicken oder trinken Bier. Der Ordnungsdienst kreuzt nicht auf. Manche Jugendliche zeigen Verständnis für das Verbot, aber andere sind genervt.
Ist halt scheiße, weil Grieser Spitz ist ja auch schon gesperrt gewesen. Und wo sollen dann die, die hier eigentlich immer feiern, wo sollen die dann feiern? So? Oder wo sollen die schwimmen gehen, chillen, keine Ahnung.
Ihr habt jetzt euren Müll hier,
ja, wir haben den hier unten eingepackt.
Also ehrlich gesagt verstehe ich schon, dass man das verbieten will, weil wenn hier überall Müll liegt und so, das tut ja der Natur auch
aber
nicht gut.
Aber wir haben jetzt halt heute nochmal rumgeschaut und hier lag nirgends Müll. Also hier und wir nehmen natürlich alle unseren Müll mit und hier lag wirklich fast gar nichts.
Ihr habt in den Fahrradkörben sogar eingesammelt, ja?
Ja, wir haben alles dabei.
Flaschen und alles.
Ja. Fühlt ihr euch ein bisschen bevormundet durch die Politik? Also dass sie pauschal sagen, Jugendliche, die sind ja nur feierwürdig, die halten sich nicht an die Auflagen?
Ich bin der Meinung, dass Jugendliche selber drauf schauen sollten, dass sie nicht übertreiben oder irgendeinen Quatsch machen am Abend. Und ich bin eh nicht so lange draußen.
Bei uns ist das, glaube ich, noch nicht so ein Problem. Aber so bei den etwas älteren Jugendlichen ist es halt blöd, weil man sich halt denkt, wenn alles verboten wird, wo soll man dann hingehen? Man hört ja nicht auf zu feiern, nur weil man da nicht mehr hin darf. Und dann werden halt andere Plätze umso voller. Und das ist bei Corona ja alles nicht so gut, weil es gibt ja andere Plätze, wo man noch hin darf, wo jetzt halt immer mehr Menschen hinkommen und das ist halt jetzt Corona-bedingt nicht so geil. Darum, ja.
Corona nervt Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Das war das Thema im Wochenendjournal. Hier geht es weiter mit Klassik, Pop etc. Heute zu Gast die Jazzsängerin Lucia Kadocz. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagvormittag.